Herzlich willkommen zu Folge 3 von Beziehungsstatus kompliziert. Einer von uns beiden hat heute ein bisschen schlechte Laune. Wer ist das wohl?
Nicht das Wetter, heute ist kein Sturm.
Du bist derjenige mit der schlechten Laune.
Ich habe keine schlechte Laune, ich bin einfach nur ein bisschen groggy. Groggy. Ich hatte anstrengende Wochen hinter mir.
Das stimmt. Wir haben eben schon unsere Übung gemacht, die eigentlich Lukas mir beigebracht hat. Wenn ich eine schlechte Zeit habe oder wenn es mir nicht so gut geht, dann, woraus kommt das? Aus Stromberg, oder?
Aus Stromberg, als Stromberg in die Abteilung versetzt wird, die da irgendwie im Keller sitzen und der will die groß machen.
Ja, und dann nimmt er mal meine Hände, dann muss ich ihm nachsprechen und das ist, so mind you, das ist in Situationen, in denen ich normalerweise richtig schlechte Laune habe und deswegen mache ich auch richtig oft nicht mit oder nur sehr widerwillig mit. Aber mach mal vor, was muss man dann machen?
Ja, wir werden das Video auch verlinken, das ist sehr witzig. man muss sagen, ich bin ein Trüffel.
Ja.
Und bei Stromberg werden wir sind Trüffel. Wir sind Trüffel und dann ist die ganze Abteilung Selbstwert gesteigert und ist wieder bereit, gut zu arbeiten. Und das funktioniert bei uns gegenseitig eigentlich auch ganz gut.
Ja, heute haben wir das schon gemacht.
Richtig.
Ich bin ein Trüffel.
Ja, und sonst funktioniert auch sehr gut, habe ich jetzt letzte Woche gelernt, die Schüttelübung. Wenn man grübelt und irgendwie aus Gedankenkreisen nicht rauskommt, dann muss man aufstehen. Und richtig abzappeln. Das sieht richtig cringe aus. Und man muss sich da auch überwinden vielleicht. Aber danach...
Ist besser.
Ist meistens besser.
Sag ich ja auch schon seit immer, dass du mal mit mir tanzen sollst.
Ja, aber von Tanzen, das ist
zu cringe. Zu fein, ist dir zu peinlich, ja. Also mir hilft immer Tanzen ganz toll. Auch vor dem Spiegel hilft mir das ganz toll für Selbstannahme und sowas.
Ja, da, okay, dafür ja. Aber wenn ich dann mich noch selbst sehen müsste...
Es geht mir da gar nicht ums Aussehen, sondern ich weiß nicht, ich habe einfach Freude dran, jemanden zu sehen, der gute Laune hat und tanzt. Und dann ist es auch egal, dass ich das selber bin.
Ja, ist doch schön.
Ja. Okay, ich glaube, ich habe mir überlegt, wir sagen immer schon am Anfang der Folge, was das Thema der Folge ist. Also welches kommen wird, damit die Leute wissen, ob sich das für sie lohnt.
Weißt das du, lohnt sich immer.
Ja, ich weiß. Ich muss auch sagen...
Außerdem steht es auch im Titel.
Ja, trotzdem, jetzt sage ich es einfach. Also das Thema der Woche wird heute Familienplanung sein. Also falls ihr wissen wollt, wie viele 48 kleine Lukas ich irgendwann austragen werde oder auch nicht, dann bleibt dran.
Mit Cliffhanger jetzt schon.
Mit Cliffhanger und eigentlich geht es auch gar nicht um die 48 kleinen Lukas, aber das verrate ich nicht.
Jetzt hast du es ja schon verraten.
Gut, kommen wir von den Babys zu deiner Woche. Ich finde es schön, dass wir uns immer einen kurzen Wochenrückblick geben, weil manche Sachen haben wir auch noch gar nicht besprochen untereinander und damit die Leute auch wissen... Was wir so machen, weißt du, wir sind ja jetzt nicht nur hier Denker und Dichter, sondern auch echte Menschen, auch wenn man das manchmal vergisst.
Vergisst du das manchmal? Muss ich mir Sorgen machen?
Nein, die anderen Leute natürlich.
Ach so, meinst du, die haben so ein Bild von uns?
Mhm.
Wünschst du dir das?
Nein, auf keinen Fall. Das ist das Schlimmste, was einem als Content Creator passieren kann, dass Leute vergessen, dass du auch nur ein Mensch bist und dann so viel zu hohe Erwartungen eingestellt werden.
Hm. Dann hoffen wir mal, dass das bei uns nicht passiert.
Nein.
Ich würde mich auch nicht als Content Creator beschreiben, sondern ich bin Psychotherapeut in Ausbildung. Und deswegen war ich in Rheinland-Pfalz, weil ich da dann meine Ausbildung mache zum Psychotherapeuten mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie. Und ich hatte meinen vierten Ausbildungsblock vor Ort.
Von 8, also Hälfte.
Ich weiß gar nicht, ob es 8 oder 9 sind irgendwie. Und ich war auch gar nicht viel mal vor Ort, weil ein ganzer Block war online. Also ich war erst das dritte Mal da. Aber es ist immer wieder schön da unten am Rhein. Und wir hatten verschiedene Seminare von morgens bis abends ungefähr. Und drumherum habe ich so ein bisschen auch meine Freizeit gestaltet und war Fahrradfahren in den Bergen. Dort ist es wirklich sehr steil und sehr, sehr giftig, die Anstiege da im Vergleich zu Hamburg,
hier im flachen Land. Wahrscheinlich alle, die jetzt aus Rheinland-Pfalz kommen und das vielleicht mit den Alpen vergleichen, denken so, hä, wo hat der hier Berge gefunden, der Junge? Aber
na, links und rechts vom Rhein geht es schon kurz und steil hoch, da wird mir jeder zustimmen.
Ja, ich war ja letztes Jahr da wandern. Nee, das war schon vor 2 Jahren, oder?
Vor 2 Jahren, ja.
Da habe ich Solo-Trip gemacht, da mitten im Sommer, auch ohne den Hund und alles. Und es war richtig, richtig schön an den Weinbergen, aber auch so heiß. Oh.
Ja, das war jetzt noch nicht so der Fall. Das war nachmittags immer schön warm, 16, 17 Grad. Aber morgens, als ich da einmal morgens Fahrrad gefahren bin, bei 4 Grad, das ist schon auch noch frisch.
Ja, und vor allem hast du ja auch noch du bist dann im Camper runtergefahren. Das heißt, du bist dann morgens auch erstmal schön kalt gestartet. Also man muss sagen, wir haben eine Heizung im Camper, aber...
Die ist halt nachts nicht an.
Ja.
Und dann muss man da morgens aus dem warmen Bett krabbeln, das ist das Schlimmste, finde ich. Im Winter, wenn du auch mit offenem Fenster irgendwie geschlafen hast, auch zu Hause, und es so gemütlich unter der Bettdecke ist und dann es draußen auch noch so kalt ist, da will man gar nicht raus. Ja, da bin ich immer, glaube ich, so zwei, ich habe morgens 2,5 Stunden so gebraucht.
Wirklich?
Ja, ich habe den Wecker immer so gegen 7:30 gestellt und wir mussten um 9:30 los und die Zeit habe ich eigentlich fast immer voll bekommen.
Ja, du hast auf jeden Fall genossen, ein bisschen Zeit für dich, oder?
Ja, genau.
Ja. Ich habe es eigentlich auch genossen, muss ich sagen. Mir ist es eigentlich richtig leicht gefallen diese Woche. Also ich bin ja eh viel tagsüber alleine zu Hause, dadurch, dass du normalerweise arbeiten bist. Aber diese Woche, ich hatte ein bisschen Angst, weil manchmal kriege ich es dann nicht so hin, wenn ich keinen Rahmen und keine Struktur habe. Also auch wenn ich niemanden habe, der mit mir ins Bett geht und so, dann verschwimmen manchmal bei mir so Tag, Nacht. Okay, ist ehrlich gesagt jetzt mal auch passiert. Aber es ging mir gut dabei.
Immerhin.
Weil, ich weiß nicht, erstmal muss ich mich ja jetzt eh dran gewöhnen, dass du auch morgens sechs wir nicht mehr gemeinsam frühstücken, so wie sonst, wegen des neuen Jobs. Und das fand ich aber eigentlich ganz schön. Ich bin morgens immer relativ früh den Tag gestartet mit Alba. Und dann habe ich auch viel gearbeitet diese Woche. Es war dann eh nicht so viel Zeit, auch Langeweile zu bekommen oder Strukturlosigkeit zu haben. Ich war laufen diese Woche. Ich weiß, ich möchte das nicht sagen, wie weit ich gelaufen bin, aber ich bin richtig weit gelaufen.
Für dich?
Für mich, ja, also ja, ich bin jetzt kein Halbmarathon gelaufen, aber für meine Verhältnisse richtig weit, das hat richtig Spaß gemacht und vor allem, weil das so erwartungslos war. Ich hatte einfach an dem
Tag... Ist einfach losgelaufen?
Ja, ich habe an dem Tag, ich bin mittags raus und wollte dann halt laufen gehen und ich bin das letzte Mal, als ich davor laufen war, bin ich richtig abgekratzt. Nach 2 Kilometern dachte ich, ich muss sterben, weil es so, ich weiß nicht, alles tat weh und deswegen...
Das ist auch nicht weggegangen. Manchmal hat man das dann beim Loslaufen, dass das so alles irgendwie steif ist und dann läuft man und dann wird es so ein bisschen besser, aber wenn das dann nicht weggeht, das ist echt ätzend.
Ja, und ich glaube, also es hängt auch richtig viel am Zyklus und wie man geschlafen hat und so tausend Sachen und ich mache mir doch eigentlich überhaupt keinen Druck, also wenn ich merke, es läuft nicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann
Cliffhanger, Wortwitz.
Das ist ein einziger Dad-Joke, dieser Podcast.
Mhm.
Dann lasse ich es normalerweise. Und diesmal hatte ich so das Gefühl beim Anziehen schon so, boah, krass, ich bin voll, so, ich hab irgendwie gedacht, so, heute schaffe ich so XY Kilometer.
Mhm.
Und dann bin ich losgelaufen. Und es war auch so von Anfang an nicht mal so diese krampfigen ersten 2 Kilometer, weißt du, wo dann noch so die Knie knirschen und sowas. Also ich habe mich natürlich trotzdem warm gemacht, aber so gar nichts. Ich bin losgelaufen, es war direkt smooth. Und dann, also ich bin natürlich auch ganz langsam gelaufen, schön eine Zone-2-Lauf gemacht. Und das Wetter war richtig toll und dann der Hund hat gezogen, also so ein bisschen alleine. Und das war einfach richtig cool und ich bin gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und dann war ich 1,5 Stunden oder sowas später wieder da und ich war so, mein Gott, what was this? Das hat mich eigentlich motivationsmäßig durch die ganze Woche getragen.
Das ist schön. Ich habe auf meiner ersten Radtour, als ich Sonntagnachmittag angekommen bin, habe ich mich gnadenlos übernommen und war dann aber auch zu stolz, umzudrehen. Und habe mich da über steile Wiesen und Serpentinenwanderwege hochgequält, bis ich dann irgendwann ganz oben war und dann zum Glück bergab fahren konnte.
Ja, nee, das hatte ich nicht. Ich habe mich nicht übernommen. Und ich bin, denke beim Laufen, ich bin auch extra so ein bisschen so an der U-Bahn dann gelaufen.
Da kann man jederzeit einsteigen.
Ja, ich kann jederzeit zurück, weil ich das war gerade beim
Laufen. Das ist sowieso ein Tipp für alle, die auch Fahrrad fahren und oder laufen gehen und Sorge haben, unterwegs abzukacken. Plant eure Touren rund um Bahnhaltestellen, Bushaltestellen und auch sehr zu empfehlen für Fahrradfahrer, die irgendwie auf dem Sonntag unterwegs sind, sind Friedhöfe. Hast du eine Idee, warum?
Nee.
Bei Friedhöfen gibt es meistens Trinkwasser.
Ach so,
weil man da an den Gießkannen sich was holen kann. Und da gibt es öffentliche Trinkwasserstellen. Es gibt auch so Apps, wo das eingezeichnet ist, aber das sind so...
Wenn man keinen Kaffee so in der Nähe hat.
Ja, genau. Es gibt
ja
Regionen, wo das so ist, wo keine Kaffees sind.
Naja, auf jeden Fall habe ich auch die ganze Zeit so beim Laufen gedacht, so, you can do hard things. Das ist mein neues Motto, weil ich finde, das ist irgendwie wertschätzender, als jetzt zu sagen, so... So, das ist, also ich will halt auf gar keinen Fall mehr so mit mir umgehen, zu sagen, so, das ist schwach, wenn du es aufhörst oder du musst mehr leisten oder sowas. Und ich finde so, ich kann harte Sachen schaffen, das gibt mir so Mut. Und also ich kann, aber ich muss nicht.
Ja.
Und mir tut das gut irgendwie, dieser Satz. Und das hat funktioniert. Und dann ging es danach ein bisschen bergab mit meinem Schlafrhythmus, muss ich leider sagen. Da weiß ich nicht, ich kann einfach nicht. Wenn mir jemand sagt, du musst ins Bett gehen, ich bin wie so ein Kind, hatte ich auch als Kind schon, dann wird's nix.
Ich habe das aber nicht zu dir gesagt, dass du ins Bett gehen musst.
Nee, deswegen, das war das Problem.
Ach so.
Und deswegen hat es halt niemand gesagt. Und dann war ich halt 4 immer noch wach. Aber naja, ich habe es ja geschafft. Wir haben es beide geschafft ohne einander. Jetzt sind wir wieder vereint.
Ja, mein Herz ist aufgegangen, als ich dich gesehen habe.
Du machst jetzt hier so einen auf Macker, aber es stimmt wirklich.
Wie auf Macker?
Ja, du, das klingt jetzt schon ganz schön
ironisch. Nee, ich habe es ernst gemeint.
Ich weiß, dass du das ernst meinst.
Also,
das
ist doch gut.
Ein kleines...
Ich bin gern hier.
Ja.
In meiner Safe Space.
Weißt du, wie meine Mama das nennt?
Nee.
Heimscheißer.
Nee, ich kann auch woanders auf Klo.
Ja, ja.
Hey, das können nicht alle.
Hast du noch was erlebt diese Woche, was du teilen willst?
Ja, möchte ich teilen. Habe ich auch schon in meiner privaten Insta-Story geteilt. Na? Und zwar auf dem Hinweg ins Richtung Rheinland. Nach Rheinland-Pfalz bin ich durch das Rheinland und das Kohlerevier gefahren.
Kohle.
Ja, was habe ich gesagt?
Es klang für mich nach Kuhle.
Kuhle?
Durch das Kohlerevier.
Achso, ja, durch das coole Kohlerevier. Da sind auch einige Kuhlen oder riesige Tagebauten, wo Steinkohle abgebaut wird. Und da war ich bei Terra Nova, das habe ich auf TikTok vorher gesehen und dachte dann, das gucke ich mir mal an. Und das ist wirklich eine riesige Grube. Das ist wirklich richtig, richtig groß. Da wurden ja auch mehrere Dörfer abgebaggert und da führt so eine, fährt man von der Bundesstraße, fährt man so links runter auf so eine kleinere Landstraße und diese Landstraße nimmt dann auf einmal so eine ganz scharfe 90 Grad Rechtskurve und da sieht man, die ist dann neu asphaltiert und der alte Weg geht so geradeaus weiter und da kommt aber ein Zaun und dahinter die Grube. Das heißt, diese Landstraße wurde auch weggebaggert. Das fand ich so ein sehr, also sehr krasses Zeichen. So, okay,
wie groß ist denn sowas?
Das kann ich gar nicht sagen, aber da sind auf jeden Fall mehrere Dörfer, mussten diesem Tagebau
weichen. Also man sieht das Ende davon nicht, wenn man davor steht?
Doch, man konnte die andere Seite sehen, aber das war schon richtig, richtig weit und auch richtig, richtig breit und tief und da gibt es bestimmt auch Zahlen, wie groß das ist, aber ich finde, Zahlen können das eigentlich gar nicht so...
Ist das ein aktiver Kohleabbau?
Ja.
Ach so, ich dachte, das war stillgelegt.
Nee, da sind noch so drei riesen Bagger unterwegs, die da das abbaggern. Der Fortschritt, den sie da auf ihren Bildern gezeigt haben oder die, so Tafeln, die ich ein bisschen durchgelesen habe, da stand dann so, dass sie jetzt eine neue Technik haben, wo sie den Abraum, also das was sie nicht, was keine Steinkohle ist, sondern so anderes Zeugs ist, das wird gleich wieder in die Grube geschüttet. Das war früher wohl anders, wurde früher wohl irgendwie alles abtransportiert. Und die Planung ist jetzt, dass das irgendwann in den nächsten 5 Jahren, glaube ich, stillgelegt wird. Und da soll dann ein See entstehen. Und dieser See soll mit einem Kanal mit einem anderen Tagebau verbunden werden, sodass man da auch dann so ein bisschen rumschippern kann. Finde ich einen guten Plan, finde ich auf jeden Fall besser als das, was es jetzt ist. Das finde ich überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ich weiß, die Kohle war eine Zeit lang sehr, sehr wichtig für uns, aber mittlerweile sollten wir davon meiner Meinung nach.
Das ist auch ganz wild, wenn, also gerade so, also am meisten geschrien haben ja die Bayern beim Thema Windkraft, wo ich mir so denke, also ich meine, wir kommen aus Schleswig-Holstein, beziehungsweise sind viele in Schleswig-Holstein. Wenn einer Windräder kennt, dann wir. Und ich wohne zwar nicht direkt daneben und natürlich ist das nochmal was anderes, aber so ein Windrad ist doch mir 1000-mal lieber als so ein Braunkohleabbau oder was auch immer für Kohle das ist.
Ja, ich glaube halt, das Thema ist, dass es eben nicht vor der Haustür stattfindet. Also so ein Braunkohletagebau, der betrifft diese Dörfer, die da abgebaggert wurden, und das betrifft vielleicht auch so ein bisschen die Gegend, aber du siehst es bis zum letzten Moment, siehst du diesen Tagebau einfach nicht, weil das einfach eine Kuhle ist. Und wenn da links und rechts ist so ein kleiner Wall und man sieht es einfach nicht. Und das sind, ich weiß die Zahlen nicht, aber ich würde mal schätzen, es gibt deutlich mehr Windräder als Braunkohletagebau.
Ja, hoffentlich, oder nicht?
Ja, genau. Und diese Windräder können eben quasi vor deiner Haustür entstehen, auch wenn es da natürlich Regelungen gibt, weil Windräder ja auch, erstens machen die Lärm, zweitens machen die Schatten und dieser Schattenwurf, das ist wirklich sehr nervig, wenn du Schattenwurf vom Windkraftrad in deinem Haus hast, deswegen gibt es ja diese Abstandsregelungen. Aber wenn das eben nicht vor der Haustür der Leute ist, dann verdrängen die das. Und ich würde behaupten, also ich kenne, glaube ich, aus unserem Freundeskreis, außer meiner Mutter, die in Lützerath war, um da zu demonstrieren, kenne ich auch niemanden, der so einen Tagebau mal echt gesehen hat.
Ja, das stimmt.
Da kann jeder sagen, wie ein Windkraftrad aussieht. Und deswegen beschweren sich die Leute eben über Windkrafträder, aber nicht über die Mehrzahl von Tagebau.
Ja, dann sollte jeder einfach so sein wie ich als Kind und denken, dass Leute in Windkrafträdern wohnen. Ich habe einfach viel zu lange gedacht, dass in diesen Dingern, wo die Flügel dran sind, Leute wohnen.
Ja.
Ich weiß nicht, was ich habe irgendwie mein Kinderhirn hat gedacht, das ist ja so weit oben, dann muss es dann auch kleiner aussehen und deswegen ist es dann ist es in Wahrheit aber riesengroß.
Erstens sind die richtig groß und zweitens ist deine Idee, glaube ich, gar nicht so abwegig, weil ich meine, dass in alten Windkraftturbinenhäusern dass da schon so Tiny Houses reingebaut wurden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das falsch verknüpft habe.
Nee, ich glaube, es ist so.
Ja, so.
Also nicht mehr da oben, da muss man dazu sagen.
Nee, die werden
also
runtergebaut. Die
sind natürlich dann unten, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Ich dachte, auch wer? So. Also wie sollen die da hoch? Ich hätte gedacht, da drin ist ein Fahrstuhl oder sowas.
Ja, nee, ich glaube, das ist eine Leiter.
Ja.
Ja, gibt es auch eine spannende Doku von den Notärzten. Die haben da mit dem Helikopter haben sie da so einen Techniker mal aus so einem Ding rausgeholt.
Stimmt, der hat einen Herzinfarkt
oder sowas. Der hat einen Herzinfarkt, ne? Da oben, ja. Oder einen Verdacht auf einen Herzinfarkt. Dann haben die ihn da oben, haben die dann einen Arzt und einen abgeseilt. Der hat dann den eingesammelt und dann haben die den vom Windkraftrad runtergebracht und dann wurde der Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Irgendwie, glaube ich, Nordreportage oder so.
Okay, da sind immer so crazy Krankenhaus-Stories bei.
Ja, so wie dieser junge Mann, der aus dem Fenster gefallen ist, aus dem SWR.
Okay, wir schweifen ab. Kommen wir zu den News der Woche. Die hast du diese Woche vorbereitet.
Die News der Woche. Und zwar ist ja hinlänglich bekannt, dass ich gerne Fahrradrennen gucke. Und ich habe gestern auch ein Fahrradrennen geguckt. Gent-Wevelgem habe ich geguckt. Das ist ein Rennen in Flandern.
Das ist in Belgien.
Das ist in Belgien. Das ist eine der beiden Regionen in Belgien, Flandern und Wallonien. Und Flandern ist der belgische Teil, Wallonien ist der französische Teil oder französisch sprechende Teil von Belgien. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ich hoffe, keine Flandern hören uns zu und können das jetzt richtig stellen. Und dann habe ich auf Threads habe ich eine Seite entdeckt, die die Preisgelder trackt von Fahrradfahrern und also Radsportprofis. Und da habe ich dann gesehen, dass bei dem Rennen gestern die Frauen und die Männer ein gleich hohes Preisgeld bekommen haben.
Wow.
Das finde ich eine gute Sache. Und dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt und es gibt ja noch weitere flandrianische Rundfahrten dieses Jahr, also Dwarsdorf von Flanderin und die Ronde von Flanderin
nicht alle
dieses
aufsehen.
Jahr. Naja, es sind drei Rennen und die finden alle in dieser Region statt und deswegen nenne ich das, weil diese oder die flandrischen Rennen haben sich zum Ziel gesetzt, die Männer und Frauen gleich zu bezahlen. Und das ist leider immer noch die Ausnahme. Und deswegen ist es eine gute Nachricht, die ich mal teilen wollte.
Ja, das stimmt. Vielleicht zur Einordnung, warum das so eine krasse Ausnahme ist. Erzähl doch mal, was du mir gestern oder wann du das vorgestern erzählt hast.
Ja, das war Anfang des Jahres bei der Two Nights Skisprung Event in Garmisch-Partenkirchen und in Oberstdorf, glaube ich. Da hat der Sieger der Qualifikation bei den Männern hat 3.000 Franken bekommen. Das sind irgendwie 3.200 Euro oder so, ich weiß gerade den Umrechnungskurs nicht. Und die, ich glaube, die heißt die Deutsche, die das den Frauenteil da, die Frauenqualifikation gewonnen hat, die hat auch was bekommen. Willst du mal raten, was sie bekommen hat?
Besser, was sie bekommen hat.
Ja, die hat ein Duschgel und 4 Handtücher bekommen.
Das ist so krass, ne?
Das ist schon bodenlos. Und das erinnert mich an den WM-Sieg der deutschen Frauen. Ich weiß nicht mehr, wann das war, aber es ist nicht allzu lange her. Da haben die ein Teeservice bekommen vom DFB.
Das ist so bunt.
Das ist klasse, oder? Da freut man sich doch, wenn man sieht, dass die Männer dann horrende Prämien bekommen und die Frauen eben sowas.
Ja. Wir müssen uns auf jeden Fall nochmal eine ausführliche Folge machen. Auch zu
Radsportfolge, meinst du?
Radsportfolge sowieso, aber auch, ich meine, zum Männersport, Frauensportthema, weil das ist auch was, was dich schon vor langer beschäftigt, wo du mir auch voll viel erzählst und wo es ja auch ganz viel zu sagen gibt, weil ich weiß, die ersten Kommentare dazu sind, naja, Männersport wird viel mehr geguckt, bla bla bla. Aber da gibt es ja noch viel mehr drüber zu sagen. Aber das soll heute nicht...
Ich habe noch eine kleine News dazu hinterher, aus dem Tennis.
Ja.
Bei den Grand-Slam-Turnieren sind die Frauen und die Männer auch gleich bezahlt, aber bei den kleineren Turnieren hört es dann auch schon wieder auf.
Ja. Na gut, okay, also da werden wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Und jetzt kommen wir zum Thema. Wir sind schon richtig lang am Quatschen, hier 20 Minuten schon fast.
Wirklich?
Es wird heute ein bisschen längere Folge.
Wir werden Pause machen.
Und deswegen kommen wir jetzt zum Thema Familienplanung. Und das ist, ja, was soll man dazu sagen? Ich würde sagen, ein Thema, was die Gemüter spaltet, sowohl in Beziehung als auch innerlich, als auch gesellschaftlich. Ich finde es so krass, wie unglaublich sensibel das immer noch ist, dieses Thema.
Sensibel in welchem Sinn?
Wirklich jede Richtung. Entweder indem es unsensibel behandelt wird, dass es immer noch so viele Leute gibt, die halt so fragen, so hey, was ist mit Baby und bist du schwanger und solche Themen. Ich meine, das haben wir jetzt auf Social Media auch schon zum Glück häufig genug gesehen, dass das besprochen wird, dass man das eben nicht macht.
Ja, aber warum macht man das nicht?
Ja, weil man halt nie weiß, was ist bei anderen los, wie geht's denen, wollen die Kinder, aus welchen Gründen wollen die, vielleicht wollen sie sie nicht, können sie überhaupt gerade, haben sie gerade eins verloren, also es ist, finde ich, man macht es halt einfach nicht, mal abgesehen davon, dass es halt auch Körper kommentieren.
Aber ja, die Leute freuen sich ja vielleicht für dich, warum dürfen sie dann nicht nachfragen, ob du schwanger bist?
Ich kann das nicht, wenn du so Facebook-Kommentare wiederholst. macht mich aggressiv.
Ja, aber du musst drauf eingehen, weil ja. Die Leute fragen sich, warum darf ich das nicht fragen? Und wenn sie es selber noch nicht gelesen haben, muss man meiner Meinung nach auch mit Facebook-Kommentaren gut umgehen.
Ja, hast du recht, du bist dann geduldiger als ich. Ja, einfach weil man halt nie weiß, wie es der anderen Person gerade innerlich geht. Und auch wenn es nett gemeint ist, kann das halt so viel hervorheben, was man vielleicht auch einfach nicht mit jeder Person besprechen möchte. Ja. Und deswegen ist es das Einfachste, es einfach nicht zu fragen, gar nicht, nie zu sagen, hey, wollt ihr Kinder oder sonst irgendwas? Außer das sind vielleicht super enge Freunde. Und
ja, man...
Ja.
Genau. Entweder wartet man, bis die Person es von sich selbst aussagt, oder es ist so offensichtlich, dass es...
Ja, aber dann kann die Person das ja auch selber sagen.
Genau.
Okay, also das ist die eine Richtung, in die es halt unsensibel quasi behandelt wird, aber auch in die andere Richtung finde ich, also es gibt ja so viele Tabuthemen immer noch, also von Abtreibung jetzt mal ganz abgesehen, das ist ja nochmal ein komplett anderes Thema, aber auch sowas wie Regretting Motherhood, also Leute, also Frauen. Und
da gibt es ja wirklich auch nur sehr wenig öffentliche Beispiele. Es gab, glaube ich, letztens eine Doku vom ZDF, da haben drei Mütter, glaube ich, zum Teil anonym darüber gesprochen, dass sie das wirklich bereut haben. Und das wird ja gar nicht thematisiert. Nee, also genau. Das sagt ja niemand.
Das zum einen... Also, was ich ganz, ganz schlecht finde, weil Kinder merken sowas immer und man kann als Kind 100% so viel besser damit umgehen, wenn einem die Eltern spiegeln, hey, so, also natürlich ab einem angemessenen Alter, aber zu sagen, das ist nicht die Rolle für mich, ich finde mich hier nicht so ganz gut ein, ich habe manchmal Schwierigkeiten, es liegt aber überhaupt nicht an dir und ich bin mir so 150.000% sicher, dass Kinder das besser verarbeiten und verstehen können, als wenn sie merken, dass da so eine Ablehnung stattfindet oder dass die Eltern irgendwie anders sind als die Eltern von ihren Freundinnen oder sowas.
Also wieder offene Kommunikation.
Ja, und das und aber auch zu sagen, man möchte keine Kinder. Also, ich weiß nicht, folgst du Madlena Lisade, also Daria?
Nee.
Naja, du weißt, wer das ist, oder?
Ja, den haben schon mal gehört, aber man muss auch dazu sagen, dass ich fast niemandem auf Instagram folge.
Also eine sehr große Creatorin, deren Content ich auch richtig gerne mag. Und die hat auch schon häufiger darüber gesprochen, dass sie bewusst keine Kinder möchte. Mhm. Und hat schon über Abtreibung gesprochen. Und die Leute sind ausgerastet wie sonst gar nichts. Also fühlen sich davon so angegriffen, wenn jemand sagt, ich möchte keine Kinder bekommen. Und das...
Fragt man sich auch, warum das die Leute so angreift. Ich meine, das kann ja jeder so halten, wie er möchte oder sie.
Ja, da möchte ich nachher darüber reden. Ich habe da ganz viel zu vorbereitet.
Okay,
aber ich bin gespannt. Es ist schöner, wenn wir erstmal quasi mit unserer Reise zu diesem ganzen Thema einsteigen. Nicht wieder mit so gesamtgesellschaftspolitischer Kritik, sondern wollen wir Kinder? Seien wir hier doch mal ganz offen.
Und ich bin ganz offen und ich sage, ich weiß es nicht.
Ja, das ist eine richtig unbefriedigende Antwort für alle, die jetzt ultra neugierig waren.
Ich kann es nicht sagen. Ich habe mir das früher so vorgestellt. Natürlich irgendwie Haus, Hof, Kind und Kegel gehört irgendwie alles dazu zum Leben. Aber ob ich das wirklich will am Ende, das ist eine ganz andere Frage. Ne? Das ist ja, sobald man ein Kind hat, hat man es. Man wird Eltern und man bleibt Eltern das ganze Leben lang. Das ist was man eigentlich... egal in welchem Fall, nicht ablegt.
Mhm.
Also ich wüsste keinen Fall, wo man sich komplett von seinem Kind trennt, außer man ist
krank, vermutlich,
ja, keine Ahnung. Also egal, ob das Kind den Kontakt abbricht, ob das Kind verstirbt, ob das Kind, keine Ahnung, das ist und bleibt Mutter oder Vater.
Ja, das finde ich auch, oder glaube ich auch, also man muss dazu sagen, alles, was wir hier jetzt natürlich sagen, sind natürlich... Also wir haben ja offensichtlich noch keine Kinder und wir haben nicht mal Freunde, die Kinder haben. Also es sind alles nur entfernte Beobachtungen.
Ja.
Aber ich glaube natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir schon sehr lange zusammen sind, ist diese Frage, wollen wir Kinder, natürlich immer schon präsent gewesen. Und weil, wie du sagst, früher war das für uns so selbstverständlich. Also
das gehört halt dazu. Genau. Deswegen ist es doch für viele, glaube ich, so ein...
Ja. Also man muss auch sagen, wir haben immer gesagt, sollte es passieren und wirklich schon seit wir zusammen sind, also seit wir 17 sind oder so, waren wir uns einig, dass wir das Kind bekommen wollen würden, weil wir schon der Meinung sind, dass wir es schaffen würden. Und ich glaube, das wäre für mich die Entscheidung, mit der ich, mit die mir besser liegen würde. Was?
Dass du ein Kind unfallmäßig bekommst.
Nein, dass ich keinen Abbruch vornehmen würde. Ach so, ich finde es wirklich, ich bin absolut 150.000%, habe ich ja schon zweites Mal gesagt, 150.000%. Ich bin sehr, 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 sehr für Pro-Choice und bin in dieser Debatte 100% auf der Seite aller Frauen, die das nicht machen möchten. Und ich finde, es muss auch überhaupt keinen Grund dafür geben, sondern das darf jeder einfach für sich entscheiden. Aber
jede schwangere Person, meinst du?
Ja.
Ja, finde ich auch. Da sollte niemand anders dieser Person reinreden.
Ja, und es müsste auch kein, also zu sagen, ja, nur wenn irgendwie ein Vorfall war oder so, das ist dann auch, dann möchte man immer noch genauso über den Körper von einer Person bestimmen und lässt die Entscheidung immer noch nicht bei der. Also deswegen.
Ich finde, man sollte sich informieren, welche anderen Optionen es vielleicht noch gibt und welche, also nicht Optionen, sondern welche Hilfssysteme es gibt.
Die zum man eigenen Schutz zum ja eigenen, aber, genau.
Wie? Also wenn man das Kind, wenn man zum Beispiel jetzt, meiner Meinung nach, wenn man schwanger, das ist jetzt ein anderes Thema, aber wenn man schwanger ist und das sich Sorgen macht, wie kriege ich das am Ende hin, dass man sich dann, finde ich es wichtig, dass man sich dann trotzdem noch irgendwie Beratung holt, dass man sagt, okay, es gibt da solche Unterstützungssysteme, solche Unterstützungsgelder und so weiter und so fort, um da einem so ein bisschen die Angst zu nehmen, wenn man da diese Sorge hat.
Ja, genau, aber die ganze Art der Informationsbeschaffung und auch das Wissen über die Möglichkeiten, die man dann hat, sollten ja immer für die werdende, gebärende Personen ausgelegt sein.
Das
und
ich auch so, ja.
Nicht
um das Leben zu erhalten,
ja, oder genau,
was auch immer.
Also
es sollte nicht gefärbt sein zu Richtung Pro-Life oder Pro-Choice, sondern es sollte einfach neutrale Informationen geben.
Ja.
So.
Ja. Na gut, okay, also Thema. Schon wieder abgeschlossen, das wird heute eine richtig lange Folge. Genau, das war immer für uns klar, dass wir das behalten wollen würden, aber unabhängig davon haben wir uns schon natürlich Gedanken gemacht, aber halt immer nur Gedanken in die Richtung, naja, wann wird es denn passen, wann wäre ein guter Zeitraum, dadurch, dass wir auch so viel unterschiedlich schon studiert, nicht studiert, Ausbildung, nicht Ausbildung in unterschiedlichen Ländern gelebt haben und so, weil halt immer so zwischendurch auch schon mal so, also auch schon mit Mitte 20, dass wir gedacht haben so, okay, vielleicht jetzt, aber so richtig gefühlt haben es eigentlich dann noch nie, ne? Also wirklich dann was zu sagen, so okay.
Jetzt möchten wir.
Ja.
Jetzt ist der Wunsch ganz groß.
Ja. Und ich glaube, das lag, oder wir haben dann uns zumindest immer eingeredet, erstmal, als wir jünger waren, dass es halt einfach gerade nicht passt und dass es gerade vom Geld noch nicht passt und solche Geschichten.
Ja, oder wir halt noch was vorhaben, weil waren dann auch noch Reisen, dann waren wir in Schottland, dann haben wir auch gesagt, ja, muss man irgendwie schon, oder wir wollen nah an der Familie sein, wenn wir ein Kind bekommen. Und das wollten wir uns alles noch nicht verbauen sozusagen, obwohl viele wahrscheinlich auch sagen würden, ja, auch mit Kind kann man das alles machen. Das glaube ich auch. Ich glaube,
ja, deine Eltern sind das beste Beispiel.
Genau,
die haben alles mit dir gemacht.
Richtig.
Es gibt Bilder von Lukas, wie er so als Baby, bis zum Baby, nein, so eins
schon,
oder so.
Nein, da kann ich schon stehen und sitzen.
Aber du warst noch richtig klein, wie deine Eltern einfach Backpacken mit dir in der Karibik waren. Und man muss jetzt sagen, wir sind ja jetzt schon fast 30, also das ist halt schon eine ganze Weile her. Da war nicht einfach irgendwo reinsteigen, mit dem Handy durch die Gegend fahren und zur nächstbesten internationalen Klinik fahren, wenn irgendwas ist.
Nee.
Das waren schon andere Zeiten.
Ja.
Schon krass. Aber war auf jeden Fall auch voll schöne
Einigung. Ja, da kann man halt sehen, dass, wie gesagt, auch mit Kindern vieles möglich ist, wenn man da einen entspannten Umgang hat. Das finde ich ist ein gutes Beispiel, dass man sich da nicht einschränken muss, aber das weiß man ja nicht, wie man mit seinem Kind dann so drauf ist. Ich weiß zum Beispiel, dass ich damit ganz, ganz schlecht umgehen kann, wenn zum Beispiel Alba, unser Hund, krank ist. Dann bin ich sehr davon mitgenommen. Oder wenn du schwer krank bist oder irgendwie schwere Kopfschmerzen hast oder was auch immer und out of order bist, da kann ich mich sehr schlecht abgrenzen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich da so einen kleinen Jüngling habe, der hochfiebert und dann muss ich da oder einen Fieberkrampf hat oder irgendwie sowas. Ich bin zwar Rettungssanitäter und ich weiß auch, was man so tun musste dann, aber das ist immer noch was ganz anderes, wenn es bei einem selber irgendwie passiert, so wie ich auch ganz schlecht bin beim Blutabnehmen.
Wenn dir Blut abgenommen wird.
Ich kann Blut abnehmen, weil das habe ich
bei
schon gemacht,
anderen, ja, aber
und Zugänge legen und so ein Quatsch, aber wenn mir Blut abgenommen wird, dann werde ich immer sehr, sehr bleich.
Ja, das stimmt. Ja, das deswegen, Problem habe ich nicht. Also ich kann sehr gut damit umgehen, wenn es anderen nicht so gut geht. Da schalte ich dann eher so auf Strategiemodus, ja genau, so was kann man jetzt tun und auch bin irgendwie, habe ich immer so ein krasses Vertrauen darin, dass das schon wieder wird, was vielleicht manchmal auch naiv ist, aber das hilft ja dann manchmal in solchen
Bisher
Situationen.
Bisher hast du ja auch keine andere Erfahrung gemacht.
Richtig, das ist natürlich dann auch einfacher. Aber dann kam irgendwann so ein Turning Point bei uns, wo aus so einer fairen Vorstellung von, ja, wir wollen Kinder, es natürlich realer wurde, indem wir auch einfach immer älter wurden.
Mhm.
Und ich glaube so.
Und das ist auch für viele, wir haben jetzt geheiratet und für viele ist dann ja so, okay, heirat, dann ist man irgendwie, entweder heiratet man, weil man schon ein Kind hat oder manche heiraten und wollen dann
ist
Kinder.
Ist oft so verknüpft gesellschaftlich.
Genau, das meine ich.
Genau, und das sind wir natürlich irgendwie gedanklich auch mitgegangen und dann war ja aber meine schlimmste Phase, würde ich sagen, von meiner mentalen Gesundheit war so mit 26 oder so, vor 2, 3 Jahren, 25.
Ja.
Genau, und da war so ein bisschen der Punkt, wo du dann auch gesagt hast, also nicht, dass es so konkret war, aber wir haben natürlich schon drüber geredet, dass du gesagt hast, so nicht. Also so kannst du dir Familiengründung nicht vorstellen, was absolut gut war, das zu sagen. Weil es war ja keine Drohung oder so. Und auch kein, nur wenn du so und so bist, möchte ich mit dir ein Kind, sondern eher ein...
Was aber auch eigentlich gar nicht so abwegig ist, wenn man merkt, der Partner hat gewisse Schwierigkeiten noch und man würde sagen, okay, man könnte da noch arbeiten, bevor man, wenn man zum Beispiel sagt, der Partner ist nicht zuverlässig genug oder stellt seine eigenen Bedürfnisse immer irgendwie zu sehr an erste Stelle und man sagt, auf so mit dieser Art und Weise möchte ich keine
Kinder bekommen. Ja, na klar, also es ist auch immer legitim zu sagen, so stelle ich mir das nicht vor, ja. Aber ich finde, wenn man jetzt sagt, okay, so stelle ich mir das nicht vor, dass du psychisch krank bist, das klingt so abwertend oder so. Naja, also man kann ja nichts dafür in dem Moment.
Und man muss ja auch dazu sagen, dass du ja nicht nur eine psychische Erkrankung hast, sondern du hast ja auch eine neurologische Erkrankung. Und zwar ADHS. ADHS ist keine Erkrankung. ADHS ist es wird als Erkrankung klassifiziert. Das gibt da bestimmt für einen ICD-Code für. Aber das ist halt was nicht weggeht. Und auch mit Medikamenten kann man den Alltag besser bestreiten. Aber trotzdem hast du ja mit so Einschränkungen zu tun, die andere Leute eben nicht haben. Oder du hast.
Aber das sind für mich zwei verschiedene Themen. Lass uns erst das eine.
Okay.
Weil das war damals ja noch gar nicht Thema. Während der Depression wussten wir das ja noch gar nicht, dass ich ADHS habe. Und das stand ja auch noch gar nicht im Raum. Erstmal erst hatte ich die Essstörung, dann hatte ich die einigermaßen überwunden. Da war ja auch die Frage, ob man überhaupt dann Kinder bekommen kann. Und dann war das Thema mit der Depression. Und dann war halt einfach auch so ein bisschen als Ansporn, glaube ich, so, hey, so kümmere dich um dich, achte auf dich. Und wenn du nicht lernst, deine eigenen Bedürfnisse zu kennen und in Ruhe zu finden und so, dann kannst du keine Kinder bekommen, weil du dann niemals dich abgrenzen. Und ich meine, das haben wir ja schon bei Tausenden von Müttern gesehen in unserem Umfeld und auch grundsätzlich.
Das ist ja auch nicht so einfach.
Nein, überhaupt nicht. Und ich bilde mir auch nicht ein, nur weil ich jetzt ein bisschen Therapie gemacht habe, zu glauben, dass ich weiß, wie man sich als Mutter abgrenzt, wenn man für seine Kinder da sein möchte. Also es ist mir klar, dass das unglaublich schwierig ist. Aber nichtsdestotrotz...
Das weiß man wahrscheinlich erst, wenn man Mutter geworden ist.
Ja, aber nichtsdestotrotz, wenn ich es halt schon ohne Kind nicht kann, dann wird es vermutlich nicht besser werden.
Richtig.
Das war damals eher dein Anfang.
Wenn Beziehungen irgendwie am Haken sind, ein Kind wird es richten. Das glaube ich, ich kann es nicht sagen, aber ich glaube es einfach nicht. Weil Schlafentzug und ein weiterer Streitpunkt, den man ja in der Kindererziehung einfach hat, oder wenn... Das ist einfach ein weiteres Thema in der Beziehung, über das man sich theoretisch streiten könnte. Deswegen ist das keine gute Idee. Ich würde es niemandem empfehlen, auch wenn ich es selber noch nicht erlebt habe. Aber ich stelle mir das sehr schwierig vor.
Ja, man hat es ja schon so ein bisschen in der Light-Version mit dem Hund. Ich finde, da merkt man ja schon ganz doll, wo es so Probleme in der Beziehung gibt. Weil wenn man dann sich halt geeinigt hat, dass man das irgendwie zu zweit macht und dann klappt das nicht, dann sieht man ja schon ganz viel.
Ja, oder wenn man sagt, man macht es zu zweit, aber dann macht es eigentlich nur einer alleine.
Ja. Und da muss man sagen, das hat bei uns überraschend, also so gut geklappt. Ich glaube, wir sind...
Überraschend?
Naja, also wir sind ja schon ein Paar, das auch ultra viel streitet und sich...
Und wir sind auch ein Paar, wo ein männlicher Part dabei war, der sich vor Verantwortungsübernahme gesträubt hat.
Ja.
Und sich auch teilweise noch sträubt.
Ja, das stimmt, das auch.
Aber bei unserem Hund nicht.
Nee, wirklich. Also ich glaube, wir haben uns noch nie wegen Alba gestritten. Und ich meine, sie ist jetzt schon fast 5.
Und sie war auch am Anfang sehr
demanding. Anstrengend, ja. Wir haben beide oft geheult am Anfang, weil...
Aber nicht also wegen des Hundes?
Ja, genau.
Nicht, weil der andere blöd war.
Also das fand ich echt, das haben wir echt richtig gut hinbekommen. Und danach war ich auch richtig hyped auf Kinder, weil ich so dachte so, krass, so, das schaffen wir auf jeden Fall. Und ich bin auch, und das ist für mich bei dieser ganzen Thematik voll schwierig, auch der Meinung, dass wir als Team super gut funktionieren. Fast sogar noch besser als Paar, also als Liebespaar. Weil wir halt first and foremost befreundet sind. Und dann haben wir uns halt verliebt zusätzlich. So. Das war so ein Add-on. Aber so die an einem Strang ziehen ist halt so voll unser Ding. Und deswegen glaube ich auch, dass das super gut funktionieren würde mit Kindern. Rein jetzt auf unsere Beziehungen gesehen. Aber, und da kommt jetzt das ADHS-Thema, Kinder sind natürlich für Menschen, die neurodivergent sind oder einfach grundsätzlich sensibel.
Sie sind sensibel und die brauchen Struktur. Also oder sie brauchen nicht Struktur, aber sie geben Struktur, weil sie einen gewissen Rhythmus haben, einen gewissen fremdbestimmten Rhythmus, mit dem du zum Beispiel im Arbeitskontext aufgrund deiner Erkrankung nicht gut umgehen konntest. Deswegen ist die Frage, ist es mit dem Kind ähnlich oder ist es was anderes, weil es dein Kind ist? Ist es dann ganz natürlich oder ist es für dich von außen aufoktroyiert? Das ist die Frage. also von außen aufgesetzt.
Ich zum Beispiel glaube, dass es mich nicht stören würde, weil ich das Gefühl habe, so wie ich mit Alba das Gefühl habe, die gibt mir auch super viel Struktur vor, aber das ist ja quasi meine Struktur, weil sie mein Hund ist und dann habe ich mir das so ausgesucht, weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich bin ja immer noch frei, dann auch zu entscheiden, okay, gehe ich jetzt so mit dir raus oder nachher oder was mache ich am Wochenende? Also weißt du, es ist nicht so richtig jemand, der die Entscheidungsgewalt hat, sondern der beeinflusst meine Entscheidung, der beeinflusst meinen Alltag, aber er ist endgültig nicht dafür verantwortlich, was ich mache. Also mein Kind kann mich ja nicht zwingen, dass es um 18 Uhr Abendbrot gibt. Und ich weiß, das mache ich, aber das heißt für mich, ist es für mich ein Riesenunterschied das vom Gefühl her. Mhm. Also wie sich das für mich...
Du hast dich ja am Anfang ja auch für das Kind entschieden, wenn du das geplant bekommen hast. Also es ist am Ende nicht, kannst du nicht... ist das Kind nicht schuld, nur weil du jetzt nur noch in den Ferien oder fliegen kannst, sondern du bist schuld, weil du ein Kind in die Welt gesetzt hast. Ja, mit allen Konsequenzen.
Ja, und ich habe auch einfach ein krasses Autoritätsproblem. Also das kommt ja auch dazu. Das ist ja auch das Problem mit der Arbeit gewesen.
Und dein Kind ist dein Chef,
oder? Da bin ich ja die Autoritätsfigur. Also nicht, dass ich ein Problem mit Ansagen habe, sondern einfach mit so Hierarchien, das macht mich einfach nervös und das habe ich dann ja nicht.
Ja, das stimmt. Da bist du dann frei.
Ja, aber... das warst eigentlich du von uns beiden, der das irgendwann mal angesprochen hat, ob ich denn weiß, dass wenn wir ein Kind bekommen, dass ich nicht die Mutter sein, vermutlich nicht die Mutter sein kann, die ich mir vielleicht in so Bilderbüchern vorstelle oder die ich auch im Zweifel selbst erlebt habe, nämlich eine, die alles die übernimmt. Aufopfert. Ja. Mhm. Und dass meine Grenzen halt vielleicht kleiner gesteckt sind als bei anderen Menschen. Und das ist ja super individuell. Das hat jetzt nicht anders nur was gesteckt, mit
neurodivergent. Ja, genau. Nicht kleiner, also ich würde es nicht bewerten, sondern ich würde es einfach als anders beschreiben.
Mhm. Also zum Beispiel haben wir dann...
Du hast auch andere Hirnstrukturen als andere. Und die sind nicht kleiner, die sind sogar im Zweifel, die sind anders und dafür kannst du Sachen, andere Sachen deutlich besser als andere. Mhm. Aber sie sind halt eben anders und nicht so wie die Norm,
ja, und sozusagen. Auch ganz unabhängig davon, ob man jetzt neurodivergent ist oder nicht, es ist einfach für jeden auch unterschiedliche Dinge leicht oder schwer auszuhalten.
Ja.
Und ich glaube, dadurch, dass wir halt alle so eine sehr gleichartige Art von Mutterschaft, muss man ja auch sagen. Also in meinem Freundeskreis gab es nicht mal wirklich jemanden, der von seinem Vater wirklich erzogen wurde, wo der Vater Teil des Alltags, aber dir schon ein bisschen, weil dein Vater Schicht gearbeitet hat.
Ja, aber nicht verlässlich. Also es war nicht klar, dass er... Ich wusste nicht, wann er da war, sondern ich habe jeden Tag gefragt, wann kommt Papa? Und dann hieß es manchmal dann. Oder Papa ist da, aber schläft, weil er gerade aus der Nachtschicht kam oder was auch immer. Also es war nicht verlässlich, nicht planbar sozusagen. Mhm. Aber wenn er dann da war, haben wir eigentlich immer was gemacht.
Ja. Also du hast auf jeden Fall von allen Leuten, die ich kenne oder halt enger kenne, würde ich sagen, schon den präsentesten Vater im Leben gehabt. Aber nichtsdestotrotz bin ich halt aufgewachsen mit dem Bild von Mutterschaft und dass eine Mutter verantwortlich für Kinder ist und auch 24/7 verantwortlich. Und das habe ich dann auch nach und nach kennengelernt. Manchmal gab es Mütter im Freundeskreis oder zum Beispiel deine Mutter, die sich manchmal mittags hingelegt hat. Und ich meine, wie alt war ich, als ich deine Mutter kennengelernt habe? 16, 17? Mhm. Und das war für mich so mind-blowing. Also ich muss auch sagen, ich habe das voll verurteilt am Anfang, weil ich so dachte, so welche Mutter legt sich hin mittags? So hat die nichts zu tun? Es war für mich so ein weirdes Konzept, dass Mütter Pause brauchen und sich die auch nehmen. Also es ist wirklich für mich, ich habe meine Mutter noch nie krank gesehen oder sowas, weil sie hat immer durchgepottet, was wirklich überhaupt nicht erstrebenswert ist. Aber das ist halt für mich das Bild von Mutterschaft und ich weiß einfach, das ist so tief eingebrannt, da werde ich hadern, sobald ich selber Mutter bin. Und du warst derjenige, der mir dann quasi nochmal, der mich daran erinnert hat, dass ich jetzt vielleicht sogar eine Mutter bin, die besonders viel Ruhe für sich braucht und sich besonders viel zurückziehen muss. Und das war für mich so ein kleiner Schockmoment.
Das kann sein, das wissen wir ja nicht, ne? Das ist halt die Frage. Und möchte man sein Kind da zum Versuchsobjekt machen?
Das ist ein bisschen hart.
Ist ein bisschen hart, aber ich habe jetzt mal eine steile These hier in den Raum geschmissen.
Ich glaube, dass Kinder halt, solange sie verstehen, was passiert und solange man das mit denen kommuniziert.
Ja, ich glaube, man muss
super viel
wieder das Thema Stichwort offene Kommunikation.
Ja, dass sie super viel verstehen können. Aber, also wir haben dann zum Beispiel darüber gesprochen, dass wenn wir Kinder bekommen sollten, dass wir so einen Raum einrichten werden, vermutlich für mich, dass so Mamas Zimmer ist, wo ich halt mich zurückziehen kann und dann meine Kopfhörer dran aufsetzen kann und ein Buch lesen kann oder arbeiten kann oder was auch immer. Und dass es vermutlich auch so sein wird, dass du nicht voll arbeiten wirst, sondern dass wir halt auf jeden Fall auch, weil das wäre ja erstmal der quasi das Standardmodell, dass nur einer von uns Elternzeit nimmt oder halt so eine halbherzige Elternzeit vom Vater, die dann so 2 Monate geht oder sowas, aber keine echte Erziehungsarbeit leistet sozusagen, dass das nicht funktionieren wird bei uns. Und also wir wollen das auch nicht, mal abgesehen davon, weil sowohl du möchtest da sein, als auch ich möchte arbeiten. Und es muss ja auch sein, also die Zeiten von einem Gehalt, die dann reichen, um sich da so ein schönes Einfamilienhaus zu kaufen, die sind vorbei.
Ja, mein Opa war Stricker und hat an einer Nähmaschine gearbeitet und hat ein Reihenhaus in Bayern. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen heutzutage.
Ja, also das wird ja eh nichts werden. Aber ja, auch einfach von, dass man halt von Anfang an auch lernt, sich da zurückzuziehen. Weil sonst wird das wahrscheinlich schwer werden für mich.
Vielleicht wird es auch anders laufen, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Aber das waren
man muss da auf jeden Fall wieder offen drüber reden.
Gedanken, die wir uns gemacht haben, ja. Und dann haben wir was gemacht und das ist, glaube ich, relativ ungewöhnlich. Beziehungsweise es ist in unserem Freundes- und Elternkreis etwas ungewöhnlich aufgestoßen.
Ja. Ja, wir haben gesagt, wir nehmen uns jetzt mal vor, uns vorzustellen, weil bisher haben wir uns 26 Jahre lang vorgestellt, dass wir irgendwie Kinder haben werden. Jetzt nehmen wir uns mal eine bestimmte Zeit, mindestens, in der wir uns vorstellen und auch das aussprechen, dass wir keine Kinder wollen. Um dann mal zu gucken, wie sich das so anfühlt, ob uns dann vielleicht was fehlt, irgendein Ziel oder ein Sinn. Und das haben wir, es läuft eigentlich noch, oder haben wir es? Nee, du hast es ein bisschen aufgegeben. Ich auch.
Es hat sich dann irgendwann okay angefühlt.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz war das super wichtig für mich. Also wir haben wirklich locker 2 Jahre oder so, würde ich sagen, bewusst gesagt, wir wollen keine Kinder. Wir haben uns Pläne gemacht, die keine Kinder involvieren. Von, keine Ahnung, Auswandern zu 4 Hunde, zu, also alles Mögliche. Wir haben darüber gesprochen, was wir in uns sehen in der Zukunft, also sowohl in unserer eigenen Person als auch in der Person als Paar, genau, wenn niemals Kinder involviert sein werden, was wir mit unserem Geld machen würden.
Weil Kinder sind teuer.
Ja. Und
ja.
Ja, sag, was würdest du sagen?
Ich wollte eigentlich nur erzählen, dass ich würde ein neues Thema quasi beginnen.
Einfach eben dieses Leben sich vorstellen ohne Kinder.
Ja.
Aus mehreren Gründen. Zum einen natürlich, weil auch immer ein bisschen natürlich die Angst mitschwingt, klappt es überhaupt? Was auch durchaus sein kann, nicht. Weil ich habe ja auch eine Autoimmunerkrankung. So, das steigert jetzt die Chancen nicht unbedingt. Das ist jetzt auch kein Drama, aber nichtsdestotrotz
muss und man als ja Mann weiß man ja auch nicht, ob man fruchtbar ist.
Das auch.
Das wird ja, man wird ja dann nicht, dahingehend nicht untersucht. Also das passiert ja erst, wenn es nicht klappt.
Ja. Und das haben wir uns natürlich auch gedacht, dass es auch einfach gut tut, oder mir tat super gut, ein alternatives Lebensmodell mir vorstellen zu können und nicht erst in dem Moment, wo ich dann diese Träume aufgeben muss, im Zweifel. Und weil, ich weiß nicht, das war so befreiend.
Es ist ja auch ein bisschen empowernd, das selber in der Hand zu haben, zu sagen, ich mache das jetzt nicht, ich möchte das jetzt nicht. Und nicht darauf, im Zweifel dann darauf, damit konfrontiert zu werden, dass man eben keine Kinder haben kann. Sondern dass man einfach das mal bewusst auslebt, okay, wir wollen keine Kinder, wir machen das nicht und stellen uns das Leben so vor.
Ja, und das, es gab ganz schön viel Unverständnis gestoßen erstmal. Oder zumindest sehr viel.
Naja, Irritation würde ich sagen. Ja. Unverständnis nicht, aber es gab dann Freunde, die auch gesagt haben, was, ihr wollt keine Kinder, wie, ich dachte immer, ihr wollt Kinder, bla bla bla. Weil auch da die Gesellschaft eben so ist, dass das so angenommen wird, dass alle Kinder haben wollen. Aber wenn man einmal drüber spricht, dann haben wir es auch so offen erklärt und dann war es so, ah, okay, verstehe. Ja, interessanter Gedanke. Weil es gibt ja auch Gründe, keine Kinder in die Welt zu setzen.
Ja, das sowieso. Ich würde schon, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Da gehen wir natürlich mit allen Gedanken mit, die alle, glaube ich, Leute in unserem Alter haben. Also von,
weiß ich nicht, viele
auf jeden Fall. Sicherheit zu Klima, zu, also alle, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht alles einzeln besprechen. Klima aber als ja, also ich meine, das sind 1000 Gründe. Aber ich persönlich denke, dass wenn wir darüber zu viel, also ich finde es vollkommen legitim, aus diesen Gründen keine Kinder zu wollen, aber mein Angang ist es nicht. Also das ist was, was mich wirklich, wenn ich erst nur aus diesen Gründen keine Kinder bekomme, dann ist es für mich auch ganz schwer, überhaupt damit zurechtzukommen, weil das dann so eine Hoffnungslosigkeit für mich ausdrückt. Und es ist eine rein persönliche Annahme über den Umgang damit. Und ich möchte glauben, dass es nochmal besser wird.
Also ich sehe das ja auch anders als du.
Du siehst das kritischer.
Ja.
Ja.
Weil wenn ich jetzt sehe, was in den letzten 20 Jahren im Thema Klimaschutz getan wurde, oder auch nicht getan wurde, was alles verpasst wurde und was auch weiter verpasst wird, umzusetzen und wie wenig Wille da politisch da ist, da wirklich mal die Schrauben anzuziehen und wirklich für eine Zukunft zu sorgen, die lebenswert ist, ohne massive Klimaerwärmung, weil diese Klimaerwärmung massive Folgen auf alles haben wird.
Ja, also, du hast recht.
Und da fehlt mir dann das Vertrauen zu sagen, ja, das wird eine lebenswerte Welt sein für mein Kind. Dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, ja, was, wenn dein Kind das Kind ist, was ist der Durchbruch?
Ich finde diese Leute.
Ja, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Es gibt genug Kinder, die im Moment geboren werden und die alle nicht für den Durchbruch sorgen können. Weil eine einzige Person kann dafür sorgen, dass das jetzt auf einmal alles klappt. Ich erinnere nur an diesen jungen, motivierten Burschen, der die Ozeane säubern wollte. Das ist auch gefailed.
Ja, also ich, wie gesagt, ich sehe das anders, aber auch einfach für meine eigene mentale Gesundheit. Und das ist vielleicht auch nicht fair einem potenziellen Kind gegenüber, das dann trotzdem noch in diese Welt zu setzen. Aber ich finde, das ist irgendwie so, ja, das ist einfach eine super individuelle Entscheidung, weil ein Gefühl hat ja auch jede Generation dieses Gefühl schon gehabt. Also ist das noch eine Welt. Und natürlich ist es bei uns dringender.
In den Roaring Twenties darüber nachgedacht wurde, dass es jetzt hier nicht noch genauso weitergehen wird.
Ja, aber dafür gab es dann einen Konflikt. Also ich meine, also wie wir Kinder im Zweiten Weltkrieg reingeboren worden sind, das sind auch klar, natürlich waren andere Zeiten und andere Möglichkeiten, keine Kinder zu kriegen, aber nichtsdestotrotz, irgendwie geht es dann schon immer weiter. Aber also auf jeden Fall, das spielt bei unserer Diskussion jetzt noch nicht so eine große Rolle, würde ich sagen. Oder hat bisher nicht. Also da haben wir jetzt nicht so viel drüber geredet, dass das jetzt der springende Punkt für uns ist. Aber natürlich nichtsdestotrotz ist das ein Punkt, den man damit reinbeziehen muss, kann, sollte.
Also das ist ja individuell, wie man darüber sprechen. Man muss auch gar nicht über Kinderkriegen sprechen.
Ja, in der Partnerschaft
sollte man das. Also in der Partnerschaft sollte man das machen. Das finde ich auch immer besonders, wenn da irgendwelche Paare dann nach 5 Jahren merken, oh, wir haben gar nicht den gleichen Kinderwunsch und dann geht es in die Brüche. Weil das ist, glaube ich, ein Thema. Ich glaube, dass das für viele Beziehungen das Thema Kinder ein Knackpunkt ist.
Ja, wenn natürlich.
Wenn der eine Kinderwunsch hat und der andere nicht, dann glaube ich nicht, dass man da irgendwie wirklich nachhaltig, langfristig in einer glücklichen Beziehung leben kann.
Da haben wir auch schon voll oft drüber geredet, was wir einzeln mit welcher Option sozusagen wir umgehen kommen würden. Also auch schon seit früher, also sozusagen zu sagen, okay, was, wenn du dich entscheidest, doch keine Kinder zu haben, wie würden wir damit umgehen? Was, wenn einer von uns beiden kein Kind kriegen kann, wie würden wir damit umgehen? Würden wir adoptieren? Blablabla. Das sind auch alles Sachen, die wir natürlich schon miteinander gesprochen haben und die auch sich immer mal wieder geändert haben. Das, finde ich, sind auch wichtige Punkte, die jeder halt für sich mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin besprechen muss. Und was für mich noch richtig doll dazugekommen, also ich würde sagen, so das mit dem ADHS und sowas, das sind, und deswegen hat sich das für mich auch wieder so ein bisschen verschoben, weg von diesem, ich will keine Kinder, und dass ich das nicht mehr so forciere, diesen Gedanken, weil ich gemerkt habe, dass ich halt besser mit mir umgehe und besser mit mir zurechtkomme und das Gefühl habe, jetzt in den letzten Monaten, Jahren, so, ich bin einfach so auch älter geworden und ich habe das Gefühl, ich hätte Kapazität, um mich um einen anderen Menschen zu kümmern.
Dann kümmere dich auch um mich.
Hier oben.
Dann habe ich weniger zu tun.
Aber also das ist so, das kam bei mir irgendwann dazu. Dann wurde diese Angst davor ein bisschen geringer. Und man muss ja auch sagen, man muss ja auch für jede Art von Kind bereit sein. Ja. Also halt auch für Kinder mit Krankheiten oder auch für Kinder, die gar nicht mehr auf die Welt kommen und für diese Trauer. Das war für mich auch eine Zeit lang ganz schwer auszuhalten, der Gedanke, dass man sich halt so vulnerabel macht damit. Also in dem Moment, wo du entscheidest, okay, jetzt Kondom aus, es geht los. Und genau in dem Moment, also seit dem ersten Mal, wo du es probierst, machst du dich ja schon vulnerabel für die ganzen Emotionen, die damit einhergehen.
Ja.
Mit, dass es nicht klappt, dass es klappt, wie es klappt, wie viele.
Das stimmt, man weiß ja auch nicht. Es können ja auch einmal Zwillinge rauskommen, dann hast du 2 in der Backe.
Und das sind alles so Gedanken, die haben wir wirklich schon sehr oft gemacht und sehr... Und natürlich bin ich mir sicher, dass super viele Leute jetzt auch sagen, wenn ihr overthinkt das und mach einfach und so.
Naja, aber wir hast ja nicht umsonst Beziehungsstatus kompliziert, richtig, wenn man das nicht overthinken würde. Ich habe noch einen anderen Gedanken.
Na.
Und zwar habe ich Sorge, zu kurz zu kommen.
Bei mir?
Nee, ja, auch.
Mhm.
Das ist aber gar nicht primär das Ding, was ich, aber das ist auch ein Punkt, glaube ich, dass man sich da in der Beziehung verliert, weil man sich eben für das Kind so aufopfern muss oder das eben macht. Und dann so die Paaridentität vielleicht verliert. Aber was ich meine, ist meine persönliche Freizeitgestaltung. Weil das merke ich jetzt schon mit dem Hund. Es ist ja einfach eine Aufgabe, die man machen muss. Man hat sich gemeinsam für diesen Hund entschieden. Das heißt, ich kann nicht sagen, ja, das ist dein Hund. Das geht natürlich auch, wenn nur der eine Partner diesen Hund wollte, kann man das natürlich so auch wegschieben. Das ist auch, finde ich, auch fair. Aber wenn ich jetzt schon sehe, dass ich in meinem Arbeitsalltag und dann am Wochenende irgendwie müde bin oder keine Ahnung und da gar nicht so dazu komme, meinen Hobbys nachzugehen und ich mir dann vorstelle, mit Kind bin ich erstens vielleicht noch müder und habe vor allem habe ich weniger Zeit, weil ich dann ja wieder diese Verantwortung für das Kind bei meinen Partnerin dann abgeben muss. Und das kann man eben nicht dauerhaft machen, meiner Meinung nach, weil sonst hätte man sich dann auch gar nicht für dieses Kind entscheiden müssen, wenn man das Kind dauerhaft quasi beim anderen Partner oder bei den Großeltern abgibt. Ich finde, man muss dann auch dazu stehen und dann auch in Kauf nehmen, dass dann eben die eigene Freizeitgestaltung eingeschränkt wird.
Ja, selbst wenn man das Kind mega oft abgibt, verändert sich ja dein ganzer Alltag und deine Prioritäten und deine finanziellen Prioritäten und sowas. Das stimmt.
Ja. Und das ist die Frage, ob man das möchte. Und das ist die Frage, ob ich das möchte. Weiß ich noch gar nicht.
Das habe ich bei mir nur mit der Zeit. Also nicht mit, im Alltag stört mich das überhaupt nicht, der Gedanke. Aber so gerade mit Reisen und Urlauben und so. Also ich finde, die ersten paar Jahre geht es ja noch, wenn ein Kind nur in die Kita geht. Aber sobald es halt schulpflichtig wird, das ist für mich eher so dieser Moment. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, sobald halt alle unsere Freunde in... Also irgendwer wird ja von denen schon Kinder bekommen.
Weiß nicht, vielleicht kriegen wir auch alle überzeugt, Kinder loszubleiben.
Vielleicht, aber ich glaube das nicht. Also sobald sich der Lebensrhythmus einfach von allen ändert, denke ich, wird das einen super großen Pull-Faktor haben. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum wir mit diesem Wir wollen keine Kinder so früh angefangen haben. Weil wir unbedingt bereit sein wollten für den Moment, in dem der Gruppendruck steigt. Wir wollten unbedingt gefestigt in unserer eigenen Vorstellung von Familie und Zukunft sein. Dass wenn es losgeht mit dem Geploppe, dass wir für uns entscheiden können, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Weil ich glaube, der, nicht Zugzwang, aber das Gefühl, mitmachen zu wollen und das Leben zu teilen, im Zweifel auch mit Leuten, deren Leben sich dann vollkommen verändert,
eben, das ist sehr hoch. Das ist, glaube ich, auch ein Riesenthema, dass man eben, wenn man mit anderen Leuten befreundet ist, die auch in Paarbeziehungen leben und die eben Kinder bekommen, dann verändern sich ja auch die Gesprächsthemen. Und irgendwann kannst du damit ja einfach nicht mehr relaten, wenn es darum geht, ja, wo schicke ich jetzt mein Kind auf welche Schule? Ja, das interessiert mich doch nicht als kinderlose Person. Da habe ich ja gar, also dann kann ich sagen, ja, ich war auch auf der Schule, aber vor 30 Jahren und das war damals eine gute Schule oder ich habe eine Freundin, die ist da Lehrerin und die hat das und das berichtet, aber das fühlt man ja auch gar nicht so nach und so irgendwie diesen Schlafentzug, das kann man ja auch einfach wirklich nicht nachempfinden. Und ich glaube, da ist wirklich, da können auch viele Freundschaften dann sich verändern.
Ja, und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Also, was ich auch zum Beispiel jetzt schon weiß, ist, dass ich, klar wird das schmerzhaft werden, aber ich arbeite wirklich schon seit Jahren daran, mich innerlich darauf vorzubereiten, dass darüber Freundschaften sich trennen und arbeite daran, dass ich das niemals im Schlechten möchte enden lassen.
Ja.
Sondern sag mir da schon seit Jahren so, Vanessa, sei bereit für den Moment, in dem deine Freundin über andere Themen reden und nehme mir das nicht übel, sondern... ja, verstehe einfach, dass Frage, es einfach unterschiedliche ist. Lebensrealitäten sind. Natürlich kann man das immer nur in der Theorie und man kann sich noch so und am Ende tut es vielleicht weh und man ist nicht immer fair. Aber ich glaube trotzdem, dass natürlich die Intention, die man zu seinen eigenen Gedanken hat, relevant ist. Also wie man schon über sowas nachdenkt und ob das man über sowas nachdenkt. Ja. Und was diese Woche ist, witzigerweise, weißt du, wer Chaperone ist?
Wer?
Chaperone. Das ist eine Sängerin.
Kein Dr. Sloan.
Nein, das ist die von Pink Pony Club und The Giver. You ain't gotta tell me, it's just in my nature.
The Giver ist, kennst du das Buch?
Ist eine queere Ikone.
Ah.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob sie bi ist, aber auf jeden Fall hat oder hatte sie eine Freundin. Vielleicht ist sie auch lesbisch. Und ich liebe Chaperone, ich liebe ihre Musik und ich liebe das, was sie tut. Und sie hat ein Interview gegeben im... wie heißt der, Who's Your Daddy oder I'm Your Daddy oder so, mit dieser Blonden, die hat auch Kamala Harris interviewt, die ist, glaube ich, der erfolgreichste Podcast momentan.
Okay.
Auf jeden Fall nach hat sie ein unserem? Interview gegeben, ja, nach unserem, in dem Chaperone gesagt hat, irgendwie Zitat, also offensichtlich auf Englisch, ich habe in meinem Bekanntenkreis oder ich kenne keine Elternteile, sie hat Eltern gesagt, sie hat nicht von Müttern gesprochen, die glücklich sind. So, und irgendwie sehr deutlich, sie meinte, ich weiß nicht, ob sie meinte, it's a living hell, aber auf jeden Fall hat sie so sehr deutlich gemacht, dass es diesen Leuten nicht gut geht. Und daraufhin kannst du dir ungefähr vorstellen, was in Christian America und grundsätzlich auf der Welt dann passiert ist. Mhm. Sie hat einen Ultraschutzdarm dafür abbekommen. Wie kann sie sowas nur sagen? Wie kann sie Müttern absprechen, glücklich mit ihren Kindern zu sein und anderen Leuten ausreden, Kinder bekommen zu wollen und bla bla bla. Naja,
die ganze... Sie hat halt nur ihren eigenen Erfahrungsbericht geteilt. Sie hat ja nicht gesagt, alle sind so. Sie hat gesagt, die ich kenne. Und vielleicht kennst du ja auch nur ein einziges Elternteil und das ist unglücklich. Dann ist die Aussage immer noch richtig.
Richtig, also erstmal natürlich das, also die Absurdität, dass irgendwie plötzlich alle sich angesprochen gefühlt haben und dann vor allem sich Mütter angesprochen gefühlt haben, obwohl sie bewusst von Eltern gesprochen hat. Und dann diese toxische Positivität natürlich, also das ist ja sowieso ein Thema, dass niemand sagen kann, ja, scheiße, das ist ultra anstrengend und ich komme an nichts hier zurecht und bla bla bla. Und aber auch, und das glaube ich ist halt das Problem in dieser ganzen Diskussion, oder das Problem sind zwei Sachen, nämlich natürlich, dass super viele Frauen nach dem Kinderkriegen oder davor keine Möglichkeit hatten zu sagen, sie wollen das nicht, völlig überfordert sind, nicht nur Frauen, Eltern einfach, oder halt Personen, die Mütter geworden sind. Und deswegen einfach ganz viel in sich reinfressen müssen. Und wenn sich dann natürlich jemand hinstellt und sagt, ja, ist ja mega kacke, würde ich auch nicht wollen, dann tut das natürlich voll weh. Und da geht man natürlich erstmal in so eine Abwehrhaltung. Und ich glaube, dass...
Reaktanz einer tiefen Psychologie.
Ja, weil keine Ahnung, auf jeden Fall. Das ist ja immer, also wenn du selber mit dir unglücklich bist, dann reagierst du natürlich super stark auf solche Themen. Ja. Und dann kommt dazu auch noch, und jetzt wird es polittheoretisch.
Ach nee.
Repronormativität.
Repronormativität? Ich kenne bis jetzt noch Heteronormativität.
Repronormativität, das ist eher so ein intersektionaler Ansatz aus der schwarzen Forschungsrichtung, bei dem es vor allem darum geht, dass Mutterschaft in unserer Gesellschaft ein sehr bestimmtes Bild von Heterosexualität und Weiblichkeit und Binarität geknüpft ist. Das heißt, wenn man im umgangssprachlich und auch natürlich mit der breiten Masse an Menschen über Mutterschaft spricht, dann redet man hier über Cis-Frauen, über Frauen, die mit Gebärmutter geboren sind und Kinder aus ihrer Gebärmutter rausbekommen haben. Meinetwegen noch durch einen Kaiserschnitt, aber selbst das ist ja dann schon, oft kriegt das ja schon blöde Kommentare, dass das ja gar keine richtige Geburt wäre, wo ich mich frage, Leute, seid ihr dumm? Habt ihr schon mal einen Kaiserschnitt gesehen?
Ich habe schon mal einen gesehen.
In echt?
In echt, ja. Ich war live dabei. Aber das ist nicht schön. Das will, glaube ich, keine Frau freiwillig. Und das ist... Und
selbst wenn, also, wie kann man sowas sagen? Das ist keine... Also, egal. Auf jeden Fall sagt sowas nicht.
Thema Kaiserschnitt ist auch nochmal ein eigenes ganzes Thema.
Und dass dann, sobald Mutterschaft davon abweicht, und es ist ja nun mal so, dass Mutterschaft auch außerhalb dieser Binarität von Mann-Frau stattfinden kann. Also es können halt nun mal auch Menschen Mütter werden, die keine Frauen sind. Und es können ja auch Männer ein Kind bekommen. Übrigens in Deutschland erst seit 2011. Weil, wenn du in Deutschland dich als offizieller Mann anerkennen lassen wolltest und im Zweifel auch Operationen oder was auch immer, also wenn du eine Transition durchgemacht hast und dich dann vorm Start anerkennen lassen würdest, musstest du dich zwangssterilisieren lassen. Du dürftest, es gibt in Deutschland erst seit 2011 Männer, die Kinder bekommen können. Ist das nicht crazy? Was für ein krasser Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und in den eigenen Körper.
Das ist faschistoid.
Das ist schrecklich, oder? Naja, auf jeden Fall gibt es ja auch grundsätzlich noch nicht so lange Männer, die Kinder bekommen. Und als, das war Thomas Beatty, der, glaube ich, war der erste quasi offizielle Mann, weißt du noch diese Bilder? Ja. Da sind die Leute ja ausgehastet und wütend geworden. Und da könnte man sich ja auch wieder denken, was interessiert denn euch das, ob jetzt irgendeine andere Person ein Kind bekommt oder nicht? Und welches Geschlecht diese Person hat? Und auch Intersex-Menschen, also auch ohne trans zu sein, kannst du ja ein Kind bekommen. Und das erkennt ja zum Beispiel die Biologie schon seit Ewigkeiten an. Also dieses Argument, ja, das ist nicht natürlich und das stimmt ja überhaupt nicht. Ja. Also das ist kein Argument. Und das hat was damit zu tun, dass natürlich an diese Vorstellung, wer Kinder bekommt, auch wieder Machtsysteme geknüpft sind. Nämlich zum einen in umgekehrter Form, nämlich das Gefühl zu haben, nur ich darf darunter leiden unter diesen Vorstellungen. Also nur ich als Cis-Frau darf unter Mutterschaft leiden im Sinne von Karriereeinbußung, bla 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 bla. Und nur ich darf dann davon aber auch profitieren, weil es gibt natürlich einem heterosexuellen Paar in einer Gesellschaft, die so sortiert ist, dass nur diese Paare wirklich anerkannt werden als Eltern, ein Macht Machtgefühl oder eine Machtstellung, ja, weil sie sozial höher gestellt werden, weil sie im Zweifel auch finanziell besser dargestellt werden, weil sie zum Beispiel heiraten können und dadurch besser abgesichert sind. Das ist ja ein Machtproblem. Und solange wir Elternschaft als Mann, Frau, Bumsen, Kind empfinden, bleibt das natürlich so. Und jede Inter-, Trans- oder was auch immer Person oder auch jede alleinerziehende Person, die sich bewusst zum Beispiel für eine künstliche Befruchtung entscheidet, sprengt ja sozusagen diese Vorstellung von Mutterschaft. Ja. Und auch jede Frau, die tendenziell Mutter werden könnte, die nicht Mutter werden möchte, sprengt diese Vorstellung von Mutterschaft und Elternschaft und Repronormativität. Das ist immer eine Gefahr für ein System. Und wie bei Pick-Me-Girls, also wie bei Frauen, die sich an das System Patriarchat angepasst haben und dann gegen Feministinnen motzen, ist es nichts anderes, als wenn dann Frauen oder Menschen gegen zum Beispiel Personen motzen, die Kinder bekommen oder eben nicht bekommen, die sie nicht bekommen sollten oder bekommen sollten. Also es ist zum einen eben dieser persönliche Faktor, dass Leute einfach frustriert sind, dass sie keine Möglichkeit haben, in ihrem eigenen Umkreis zu sagen, boah, ich bin so überfordert von dieser Mutterrolle, und gleichzeitig diese politische Komponente, die, glaube ich, wir nicht vergessen dürfen, weil das macht ja einen riesen Unterschied auch in dem Umgang miteinander.
Und das ist richtig.
Ich hoffe einfach wirklich so doll, dass alle, die mir zuhören, und aber ich, davon gehe ich auch aus, dass meine Community überhaupt nicht so drauf ist, sowas zu verurteilen, aber dass die Mutterschaft anerkennt und Elternschaft von egal wem, wer sich dafür entscheidet und unter welchen Umständen und mit wem und mit wie vielen Menschen.
Ja.
Und das wird auch den Kindern nicht schaden.
Das ist richtig.
Im Gegenteil.
Das glaube ich auch. Ich glaube, da ist ja auch das, Leute, die sagen, dass beispielsweise homosexuelle Paare schlechtere Eltern seien, weil das ist nicht. Kinder brauchen einen männlichen Einfluss und einen weiblichen Einfluss und sonst wären das keine guten Kinder.
Hm.
Diese Paare, die heteronormativ leben, die können per Unfall ein Kind bekommen. Die müssen nichts dafür tun. Die. Außer bei der Verhütung nicht aufpassen oder absichtlich nicht verhüten. Die müssen nichts dafür tun, Eltern zu bekommen. Und homosexuelle Paare müssen Torturen über sich ergehen lassen, bis die Kinder haben dürfen. Und dann ist das auch eine ganz, ganz andere, bewusstere Entscheidung, denke ich, mit viel mehr Commitment dahinter. Und dann glaube ich, dass solche Leute auch die besseren Eltern sind im Zweifel, wenn man das irgendwie messen kann.
Ja. Da gibt's auch, da habe ich auch schon richtig viel drüber geschrieben, reproduktive Gerechtigkeit, weil das natürlich auch wieder so einen super intersektionalen Ansatz bedarf, weil also natürlich homosexuelle Paare da Probleme haben, aber natürlich auch schwarze Frauen eine andere Mutterschaft erleben, als weiße Frauen das tun, andere finanzielle Möglichkeiten haben und sonstiges. Mhm. Es gibt von einer Forscherin einen Ansatz, der heißt Full Surrogacy, also volle Leihmutterschaft. Und es ist ein sehr umstrittener Ansatz und das ist auch nicht wahnsinnig verbreitet und es ist auch nichts, ich weiß, es ist immer schwer zu verstehen, wenn man selber nicht theoretisch gearbeitet hat. Solche Ansätze sind nie ein Plan für eine echte Übertragung auf die Welt, sondern sind Gedankenspiele ganz oft.
Ja.
Also natürlich könnte man die weiterstricken und vielleicht sind auch manche Forscher davon überzeugt, dass ihr Ansatz eine Übertragung auf die Welt nötig hat. Aber das ist nicht der Grund, warum man sich mit sowas beschäftigt, sondern das sind Gedankenanstöße. Und insbesondere dieser Gedankenanstoß ist für meine eigene Vorstellung von Mutterschaft ultra wichtig.
Dann erzähl mal.
Nämlich geht es um, also ursprünglich geht es natürlich in diesem Ansatz darum, dass Leihmutterschaft Ausbeutung ist.
Ja.
Und in Deutschland ja auch überhaupt nicht erlaubt. Und deswegen natürlich bei uns auch nicht so ein umkämpftes oder umstrittenes Thema. Aber dass natürlich Leihmutterschaft nicht auf der Gedanke an sich, sich zu entscheiden, okay, ich trage das Kind von jemand anderem aus, an sich ist das ja noch in Ordnung sozusagen. Aber in der Realität ist das natürlich eine Ausbeutung von Frauen, die weniger Möglichkeiten haben und die sich aus irgendeinem Grund dazu verpflichtet fühlen, das zu tun. Und es gibt mit Sicherheit auch Frauen, die es vielleicht freiwillig machen, aber der Anteil davon ist ja winzig. Und auch die Art und Weise, wie danach damit umgegangen wird. Und sie spricht aber auch von so einer Art Leihmutterschaft, wenn zum Beispiel Frauen aus marginalisierten Gruppen, zum Beispiel schwarze Frauen, ihre eigenen Kinder zu Hause lassen müssen, um sich dann als Nannies oder Putzhilfen oder sonst irgendwas den ganzen Tag um die Kinder von anderen Menschen zu kümmern, weil sie keine anderen Möglichkeiten sonst haben. Und ihr Ansatz wäre, dass Kinder niemandem mehr gehören. Und das ist auch ein sehr schwarzer Ansatz, dass Kinder Teil der Gesellschaft sind. Kinder gehören nur sich selbst und niemand hat Anspruch auf sie. Und es wird alles geteilt quasi. Es ist so ein bisschen auch ein kommunistischer Ansatz. Und das geht natürlich auch viel in diese Richtung It Takes a Village. Und
It Takes a Village?
To raise a child. Also yeah. Das ist halt nicht okay. nur eine Person, mhm. dieses Kernfamilienthema, wie es ja gerade in Deutschland extrem, extrem ist.
Felix, wir essen jetzt. Könntest du bitte gehen?
Ja, also das fand ich sowieso immer schon richtig komisch, wenn das bei Familien so war. Das kommt zum Beispiel von der Sisterhood of Black Single Mothers. Children should belong to no one but themselves. Und das Ziel ist quasi die Abschaffung der traditionellen Familie, was dann bedeuten würde, dass wenn die Person, die ein Kind austrägt, nicht automatisch quasi die engste Bezugsperson oder die Mutter ist, gäbe es dann im Grunde gar keine Leihmutterschaft, weil irgendwer wäre halt die Mutter oder die austragende Person, mhm. aber alle wären Eltern. Und das Kind würde sich halt aus jeder Person in ihrem eigenen Umkreis das holen, was es braucht. Also Erziehung oder liebevolles Aufbringen, Erfahrung, Wissen. Naja, wie das halt im Familienkonstrukt ja im Grunde auch passiert, nur noch weniger Hierarchien. Mhm. Und das ist natürlich ein sehr, erstmal ein Ansatz, der ein bisschen verstört und wo man ganz viel erstmal das Gefühl hat zu sagen, so, naja, mein Kind braucht doch eine Mutter und ein Kind braucht doch so und so. Und das ist, wie gesagt, ja auch für mich zum Beispiel ein Gedankenspiel oder ein Ansatz. Aber dieses Thema, it takes a village, Kinder nicht, dass die mir nicht gehören, dass ich kein Recht auf die habe, dass ich die teilen lernen muss, auch für mein eigenes Wohl, das ist für mich so ein großer, daran hangel ich mich fest, wenn ich mir meine eigene Mutterschaft vorstelle.
Ja, und die Verantwortung so ein bisschen auch.
Genau.
Und dass sie nicht nur bei dir liegt, das hilft natürlich auch.
Ja, und dass ich mich, so möchte ich halt auch sein für meine Freundin. Also zum Beispiel folge ich auch zwei Creatoren oder Fotografinnen, also einem Fotografen und einer Fotografin, die sind verheiratet und in so einer christlichen Community. Und das ist mhm. ja oft sehr schwierig, weil das ja oft auch so sektenartige Dings annimmt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, in was für einer Community die sind. Und ich weiß nicht, was das bedeutet konkret. Deswegen will ich jetzt nicht sagen, dass das super positiv ist. Mhm. Aber da leben die das halt so. Das nicht so extrem natürlich. Also das sind deren Kinder und die machen mit denen Kernfamiliensachen. Aber die haben halt, sie berichtet ganz oft, wie er zum Beispiel sie die Kinder von Freundinnen nimmt oder wie die Kinder ganz selbstverständlich auch mal über mehrere Tage oder zum Teil Wochen bei den Großeltern sind, auch die Kleinkinder, dass die Großeltern ganz selbstverständlich auch nachts die Kinder übernehmen und dass füreinander gekocht wird, aufgepasst wird. Also das, was man sich vielleicht wünscht, was vielleicht mit den Nachbarn passiert oder mit einer guten Freundin oder sowas, das ist halt eine Gemeinschaftsaufgabe. Wird.
Das ist aber auch, glaube ich, so ein deutsches Ding wahrscheinlich.
Dieses krasse Kernfamilien-Ding.
Ja, ja. Weil in Italien gibt es ja auch häufig mehr Generationenhaushalte, wo unten die Nonna wohnt und oben die Tochter oder der Sohn mit eigenen Kindern und dann wird da auch werden auch die Aufgaben mehr geteilt. Ne?
Ja, und das war ja früher in Deutschland auch so. Ich Wirklich? Meine, man konnte. Naja, natürlich, man hat alle mal auf einem Hof gewohnt. Meinst du, meine Oma konnte mit 17 dann einfach mal so schwupps mit ihrem Freund zusammenziehen oder so, um da ihre Familie zu gründen? Nee, also es war ja, also vielleicht nicht in so Oma-Generation, aber ja mindestens noch die davor, haben ja auch unter einem Dach gewohnt. Und da wurde sich natürlich gegenseitig unter die Arme gegriffen. Deswegen ja auch dieses ganze Thema, dass es früher keine Altenpflege so in dem Sinne geben musste, wenn man sich halt selber um seine alten Leute gekümmert hat. Und natürlich braucht es ein soziales System dafür, weil nicht jeder hat halt seine Familie, um die er sich kümmern kann. Und es hat sich ja auch so krass verändert. Aber dieses Kernfamilienthema ist übrigens auch von Hitler eingeführt worden.
Hitler, meinst du?
Ja.
Den sollte man keinen Spitznamen geben.
Ich möchte diesen Namen, den ich genannt werden kann, ich möchte ihm auch keine Plattform geben.
Okay. Der Spinner. Aber sonst weiß ja niemand, wen du meinst.
Ja, ich möchte denn nicht. Das ist ein ganz schlimmer Mensch, der ganz schlimme Ideen hat und alle seine Leute, die ihn jetzt cool finden, sind auch ganz schlimme Menschen.
Es gibt auch ganz viele Menschen, die heutzutage sehr von ihm profitiert haben.
Ja, und auch die ja jetzt anscheinend wieder glauben, dass das eine gute Idee wäre. Und deswegen natürlich kommt jetzt auch wieder diese Idee von Frauen bleiben zu Hause, Frauen kriegen Kinder, wir sind alle eine Kernfamilie und weiß und cis und hetero. Also das ist ja jetzt keine Überraschung, dass in faschistoiden Zeiten, wie es in den USA jetzt gerade los ist, da auch der christliche Fundamentalismus wieder hochkommt und dann auch diese traditionellen Familienkonstrukte. Und dann
geht sofort an die Frauenrechte.
Sofort an die Frauenrechte und natürlich nach allererstes geht es erstmal an die zum Beispiel Gay Rights, Reproductive Rights. Da werden aber sofort irgendwelche Medicaid-Sachen gekürzt, die irgendwelchen marginalisierten Gruppen zugutekommen beim Kinder aufziehen oder kriegen oder was auch immer. Ich meine, Abortion ist nichts anderes als Healthcare und damit ein reproduktives Recht.
Richtig.
Das hat zum Beispiel in der DDR. Rage geredet. Ja, immer wenn ich über den Blödmann mit dem Schnauzer rede.
Den orangenen Blödmann?
Beide. Auch
Blödmann.
Hat der einen Schnauzer?
Nein. Aber ich dachte, du hast über den geredet. Nee. In der DDR war das ja auch anders. Da war ja die Abtreibung war ja deutlich lieber, das Abtreibungsrecht war deutlich, deutlich liberaler. Da die Abtreibung als Form der öffentlichen Verhütung, nee, Reproduktionsmedizin quasi gesehen wurde und als Teil der Strategie des Landes. Das war da auch anders, als es bei uns ist. Also es ist in Deutsch in der BRD.
Ja, die Mütterrechte waren ja aber auch stärker in der DDR.
Richtig.
Also das macht die DDR nicht besser,
Nee,
aber
es war immer noch eine Diktatur, dürfen wir nicht vergessen.
ja,
Genau.
aber ja, das waren auch halt andere Zeiten. Und also man sieht es ja, was es für Unterschiede macht, zum Beispiel auch in Frankreich mit dem Betreuungssystem, mit der Art von Mutterschaft und so. Also das müssen wir jetzt hier nicht noch reindiven, wir sind schon bei einer Stunde elf, aber nächstes, nee, finde ich, ist
Wichtig nochmal,
sowas.
was ich mir nochmal noch betonen möchte, ist, dass vor allem beim Thema Reproduktion, wir kommen
Ja.
ja da drauf, nur der weibliche Körper ist ja, oder nur Personen mit einer
Ja.
Gebärmutter sind
Ja.
in der Lage, Kinder zu bekommen. Das ist ja was, was Männer nicht können. Und das ist ja diese Macht, das Leben schenken zu können. Und heutzutage können ja Frauen mit Gebärmutter auch ohne Mann ein Kind bekommen. Und ich glaube, dass das oder der Kern oder die Kernursache für die Unterdrückung von Personen mit Gebärmutter ist. Dass
Ja, auch mit
Männer eben
Sicherheit.
das nicht können und dieser Körper eben nicht so mächtig ist, der männliche Körper, dass man dann.
So, der fehlt so der Kontakt zum Leben, weißt du?
Ja.
Der Kontakt zum auch Mutter Erde. Da fehlt was.
Das heißt ja auch irgendwie Mutter Erde und nicht Vater Erde.
Ja,
Das
ausnahmsweise mal.
heißt Vater Staat
Ja.
und Mutter Erde.
Ja, also das war jetzt eine ganz wilde Reise durch unsere eigene Familienplanungs. Das klang sehr negativ. Man muss dazu sagen, wir haben uns natürlich auch schon total positive Gedanken über Kinder gemacht und über, was die alles Positives bringen können. Und ich bin mir, also Lukas ist, wird der allererste sein, der stundenlang mit seinem Kind durch irgendwelche Wälder rennt und Staudämme baut oder hier so diese kleinen Lukengläser hat, wo man so reinguckt und dann so Käfer oder Dreck anguckt oder
Und dann
sowas.
kann ich noch mehr Lego kaufen.
Steine sammelt, so. Ich glaube, es wäre,
Hinweisschilder lesen.
ja, ich glaube, also es ist nicht so, dass wir glauben, dass wir
Sandkasten
keine guten
spielen.
Eltern wären oder dass es nichts Schönes daraus zu ziehen gibt. Aber wir wollen halt auch bewusst diese Entscheidung treffen und haben sie ja offensichtlich auch noch nicht getroffen.
Nein.
Aber
Es gibt viele schöne Seiten, glaube ich, auch an der Elternschaft. Ich meine, man sieht das ja, wir sind ja Fellnaseneltern. Das hat unser Leben ja auch wahnsinnig bereichert.
trotz der Arbeit.
Also trotz der Arbeit,
Ja.
trotz der Aufgabe von Freizeitgestaltung, von Schlaf am Anfang. Also ich sage auch, dass so ein Welpe am Anfang anstrengender ist als so ein Baby. Aber
Die erste Woche
ich
halt.
habe halt noch kein Baby erlebt. Weil am Anfang kann das Baby kann wenigstens nicht weglaufen. Und so ein Hund, so ein Welpe, der tapst ja umher und läuft von hier nach da. Da muss man viel mehr auf der Hut sein. Aber wir reden dann nochmal, wenn wir ein Kind bekommen sollten. Da will ich jetzt auch den ganzen Eltern, die hier vielleicht sogar nicht zu nahe treten. Ich glaube, das ist unfassbar anstrengend und ich habe einen riesen Respekt davor. Aber ich glaube eben, dass auch wirklich sehr viele schöne Seiten dabei sind. Aber eben auch die Kehrseite, über die aber auch wirklich wenig gesprochen wird
Ja.
in unseren Augen. Deswegen haben wir jetzt so den Fokus heute so gelegt. Ich kann auch die große Babyfolge machen, aber das glaube ich nicht, weil da
Wir haben ja auch gar
haben wir
keins,
keins
so worüber
Großartiges zu
sollen wir
sagen.
reden. Manchmal gucke ich so bei anderen Müttern und denke mir so, krass, es ist auch einfach nur so eine komplett neue Welt. Also so, weißt du, so Stillhütchen und so, weißt du, was das ist? Solche Sachen. Es ist einfach so eine, so ganz, so, wo man sich so, das ist ja so im Supermarkt, jetzt würde man so ein neues Level freischalten, weißt du?
Ja, die Abteilung guckt man gar nicht rein, aber ich will da auch gar nicht reingucken, weil was da so Milchpulver kostet und so eine
Krass, ne?
Packung
Windeln?
Windeln.
Ja. Mein Kind, das
Also
soll so, das weiß ich nicht. Das kriegt nix. Weißt du?
Stoffwindeln.
Ja, ist frei. Nein.
Stoffmüll und Kuhmilch.
Ja, das ist echt krass, wie teuer das alles ist. Und aber man muss auch sagen, so ein Kaufreiz, also selbst ich, und ich habe wirklich, bin nicht mal auf Kinder im Freundeskreis, habe so voll das Bedürfnis, immer da was zu kaufen.
Ich bin großer Fan von Kindernahrung. Ich kaufe mir immer zum Fahrradfahren diese Fruchtquetschis.
Ja, stimmt, die stehen immer zu Hause bei rum. Will ich auch
Ja,
noch nicht zum Laufen mitkaufen. Ja,
wirklich?
Banane, Apfel, schmeckt lecker.
Ja, meine Packungen sind leer, ich brauche neue. Die können auch noch die große Hundefolge machen.
Ja, doch, das ist aber, glaube ich, wirklich eine gute, also gar keine schlechte Idee, oder?
Ne?
über Hund und Hunderziehung und Hund und Hund haben und Hund Verantwortung.
Das wird dann auch keine politische Folge, glaube ich.
Nee, das stimmt. Ja, wir haben jetzt sehr viel die letzten 3 Folgen, inklusive dieser, über halt so gesellschaftliche Einordnung geschrieben.
Ja.
Manchmal, es wird mit Sicherheit auch mal lustiger oder weniger einordnend, ein bisschen oberflächlicher. Zum Beispiel, wenn die große Radfolge kommt
Das
oder
wird
die
auch.
große
Aber die
Schottlandfolge.
große Radfolge wird auch kritisch. Also ich würde da nicht zu viel versprechen. Ich
Na
würde meine
gut.
Hand nicht ins Feuer
Okay,
legen.
aber die große Schottenfolge, das wird eine Wohlfühlfolge.
Da können wir auch einen kleinen politischen Schwank machen.
Es wird auch noch eine große Sexfolge geben.
Auf gar keinen Fall.
Auf jeden Fall. 100%. Ich liebe es, darüber zu
Über Sex
sprechen.
redet man nicht.
Ich liebe es, darüber zu sprechen. Darüber wird viel zu wenig gesprochen. Das ist so empowernd, das ist so wichtig. Und wenn ich sehe, was für Knilche mein Vorspielvideo kommentiert haben, da wirklich, da brauche ich 10 Folgen, um das
Dann
aufzuarbeiten.
kannst du eine Solo-Folge machen.
Ja. Abrechnung mit den
Die
Vorspielknilchs.
große Abrechnungsfolge.
Ja, okay. Danke, dass du mit mir eine Folge gemacht hast,
Danke
Baby
dir,
Daddy.
Baby Daddy. Okay.
Noch nicht.
Baby Mama ist ja dann auch wieder einfach. Ich habe eine Freundin und eine Baby Mama. Du ist das, glaube ich.
Ah, meinst du?
Bin ziemlich sicher.
Nee, echt?
Ich habe einen Freund und das ist aber mein Baby Daddy. Das sind
Ah.
zwei verschiedene Personen meistens.
Okay, dann sage ich das lieber nicht. Und übrigens wollte ich auch sagen, wenn du sagst, wir sind schwanger, dann landet meine Faust unter deinem Gesicht. Nein, okay, ich nehme das zurück. Bitte, Achtung, Achtung, zurückgenommen, bitte keine Anzeige. Ich würde meinen Mann nicht schlagen.
Außer er möchte das.
Ja, wehe, du sagst, wir sind schwanger. Das mag ich nicht. Ich weiß, dass viele sagen, das verändert auch für den Mann ganz viel. Und es
Richtig.
ist mit Sicherheit auch so. Aber
Auch eine große
ich möchte
Belastung für
nicht,
den
dass du das
Körper.
sagst. Okay? Ich weiß, es ist eine emotionale Verantwortung auch für Männer. Und ich weiß, es ist ganz aufregend, aber ich möchte trotzdem nicht, dass du das sagst.
Es ist ja auch einfach faktisch falsch.
Ja.
Und wie wir wissen, bin ich kein Fan von faktisch falschen
Stimmt, bei
Dingen.
dir muss alles ganz korrekt sein. Du würdest vermutlich auch nicht sagen, so, meine Frau ist, weiß ich nicht. Du würdest niemals so sagen, einfach schwanger, sondern du müsstest das bestimmt so genau beschreiben.
48. Woche.
23 plus 3. Verstehe ich auch immer nicht, was das heißt. Also wir sehen, wir haben keine Ahnung.
23. Woche plus 3 Tage.
Ich weiß. Okay. Abschiedung, Abschiedung, Verabschiedung.
Ja, muss ich wieder einen lustigen Spruch
Du
sagen?
kannst auch einfach Tschüss sagen.
Dann sage ich Tschüss.
Dann sage ich auch Tschüss, tü-lü.